Lob und Dank sei dem Herrn. Wenn wir es glauben könnten, was wir gesungen haben, dann würden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Und weil es stimmt, dürfen wir es nicht nur glauben, sondern wissen, dass es so ist. Der Gott Israels lügt und trügt nicht. Er ist selbst die Wahrheit. Und was er zugesagt hat, das hält er ganz gewiss. Er hat die Verheißung gegeben und er steht dazu. Hätte er es nicht so gemeint, hätte er es nicht gesagt. Wir sagen manchmal Dinge, die wir nicht meinen. Manchmal auch so, wie wir sie nicht meinen. Aber Gott meint immer, was er sagt und sagt, was er meint. Es ist noch nicht lange her, dass eine Schwester, die in Not war, anrief und sagte, ja, wenn der Herr Jesus hier wäre, dann würde ich ja zu ihm gehen. Und ich war innerlich betrübt und dachte bei mir selber, wer sind wir, dass wir daran zweifeln können, dass er hier ist. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wer sind wir, dass wir das anzweifeln? Der Herr ist hier. Und es ging mir wie ein Stich durchs Herz. Und ich dachte, wenn er nur unsere geistlichen Augen öffnen könnte und uns mehr Vertrauen und mehr Glauben schenken, dann würden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Wir sind Gott jedes Mal neu dankbar für jede Stunde und Gelegenheit, die wir haben, sein Wort zu hören, uns darin zu vertiefen, seinen Heilsplan besser kennenzulernen. Aber in Verbindung damit wird das Verlangen immer größer nach einer innigeren Gemeinschaft mit Gott, dass er mehr wie bis jetzt zu seinem Recht kommen könnte. Als ich Bruder Danzeisen frug, wie die Fahrt war, da hat er wohl gar nicht auf meine Frage geantwortet. Er sagte nur, wir sind in großer Erwartung gekommen. Und das hat mir auch die Sprache verschlagen im Moment. Ich dachte, er wird auf meine Frage antworten. Und er hat weder vom Wetter noch von der Fahrt gesprochen. Ganz spontan sagte er, wir sind entweder mit oder in großer Erwartung gekommen. Und dann wusste ich ganz genau, ich kann nichts geben. Und habe dann geantwortet, der Herr wird uns nicht enttäuschen.
Amen.
Ich glaube, das ist das Geheimnis. Im Augenblick war es so, als hätte ich nicht die Antwort, weil ich wusste, dass ich nichts zu geben habe. Aber genauso weiß ich, dass der Herr alles geben kann, gegeben hat. Und keiner, der zu ihm kommt, wird so gehen, wie er gekommen ist.
Amen.
Wer zu Menschen kommt, mag noch enttäuschter zurückgehen.
Ja.
Aber wer zum Herrn kommt, kann nicht enttäuscht werden. Keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird zu Schanden werden. Wir heißen besonders unsere französisch sprechenden Geschwister willkommen. Wir freuen uns, dass wir in der Liebe Gottes verbunden sein können. Die Liebe Gottes überbrückt und überspannt alles. Sämtliche Nationalitäten, alles ist eins geworden in Christus, so wir wirklich gläubig geworden sind. Es wäre viel zu berichten von dem, was Gott tut. Ich hatte heute am späten Nachmittag einen Anruf aus Paris. Nach vielen, vielen Jahren meldete sich unser alter Bruder Jägle. Und ich war so froh, ihr könnt euch daran erinnern, wir haben ihn vor vielen Jahren hier getauft und dann nichts mehr gehört. Aber ich habe oft an ihn gedacht. Und er sagte oder fragte, wie geht's dir? Wann kommst du nach Paris? Und ich sagte, am 1. Mai. Und dann sagte er, dann werde ich den Saal bestellen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott an den Herzen der Menschen wirkt. Sie werden aufhören, auf sich selbst, auf andere und auf Umstände zu schauen und werden dem Herrn vertrauen und vorwärts gehen im Glauben. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Dass der Herr uns noch helfen könnte, darin, dass wir ein Verständnis bekämen, wie wir mit der Waffenrüstung Gottes umzugehen haben. Wie wir das Feld behaupten könnten. Wie wir die Sache Gottes richtig ausführen und richten könnten durch seine Gnade und durch seine Kraft. Ich hoffe, dass nicht aufgenommen wird. Diese Versammlungen sind ja so ganz unter uns an diesem Wochenende. Es geht ja nur darum, dass wir Gemeinschaft haben. Ich muss sagen, ich bin schon durch das Wort gesegnet worden, das vorgelesen wurde. Und ihr habt gemerkt, auch da ist vom Kommen des Herrn die Rede, aber nicht von seinem Kommen zur Entrückung, habt ihr es gemerkt, sondern von seinem Kommen, wenn er mit den Feinden abrechnen wird. Wir haben ja versprochen, ich habe es zugesagt, dass wir über die verschiedenen Kommen des Herrn sprechen und schreiben werden. Es ist so wichtig, alles in den richtigen Zusammenhang einzuordnen. Wenn wir hier zum Beispiel noch einmal lesen, im 2. Thessalonicher, im 1. Kapitel, hier steht's ja im zweiten Teil von Vers 7, 2. Thessalonicher 1, zweiter Teil von Vers 7 und dann Vers 8. Wenn der Herr Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott nicht kennen oder anerkennen, und an denen, die das Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehört haben oder der Heilsbotschaft keinen Glauben oder kein Gehör geschenkt haben. Wenn der Herr zur Entrückung kommt, dann kommt er nicht, um Vergeltung und Rache zu üben. Dann kommt er als Bräutigam, seine geliebte Braut heimzuholen. Und seine Braut begegnet ihm auf halbem Wege. Wir werden hinaufgenommen und er kommt herunter. Und wir begegnen ihm in der Luft und werden dann zu ihm genommen und bei ihm sein alle Zeit. Wenn dann aber die Abrechnung mit denen kommt, die nicht geglaubt haben, dann kommt er im Zorn, dann kommt er mit Feuer. Brennen wird der Tag des Herrn wie ein Ofen. An ihm werden die Gottlosen wie Stroh sein und wie Stoppeln. Und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Also können wir ganz klar unterscheiden. Ein anderes Kommen ist wieder das Kommen, wenn er seine Füße auf den Ölberg setzen wird, der sich dann spaltet. Ein anderes Offenbarwerden ist, wenn er in Offenbarung 14 auf dem Berge Zion mit den 144.000 gezeigt wird. Etwas anderes ist es wieder, wenn er in Offenbarung 10 als der Engel des Bundes herabkommt, einen Fuß auf das Land, den anderen auf das Meer setzt und bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, schwört, die Zeit wird hinfort nicht mehr sein. Alles verschiedene Zusammenhänge, und dennoch, so Gott will, werden wir sie einordnen. Eigentlich ist das alles von Gott wunderbar geordnet. Man muss sich nur in die göttliche Ordnung fügen lassen, um dann die im Worte festgelegte göttliche Ordnung zu finden. Das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis. Ich habe mir vorgenommen, an diesem Wochenende aus einer Predigt Bruder Brennhams zu lesen, aber auch aus der Heiligen Schrift. Ihr wisst ja, dass die Predigten überall gehört und zu Hause gelesen werden können. Wenn wir hierher kommen, dann berufen wir uns oder beziehen uns auf einige Themen oder Predigten, um noch einmal besonders hervorzuheben, was durch Offenbarung hervorgehoben wurde, zu betonen, was betont wurde, zu verkündigen, was verkündigt wurde. Und ich glaube, wir können nicht nur mit gutem, wir können mit bestem Gewissen sagen, wir haben dem geoffenbarten Worte nichts hinzugetan und haben nichts weggenommen. Glauben von ganzem Herzen, dass Gott einen Knecht und Propheten gesandt hat, um uns die letzte Botschaft zu bringen. Aber bis zum Ende möge Gott uns unterscheiden lassen und wissen lassen, dass alle Anbetung und aller Lobpreis ihm, dem allmächtigen Gott, allein gehört. Amen. Und keinem einzigen Menschen, keinem einzigen, auch keinem Propheten, keinem Engel, keinem einzigen, nur Gott allein. Und darin unterscheiden wir uns von sehr vielen. Brüder, die mit Osteuropa, speziell mit Polen, bekannt sind oder mit der Situation dort, die erinnern sich, als der Besuch aus den USA dorthin kam, mit der Offenbarung der sieben Donner und zwei Anzüge Bruder Brennhams zerschnitten wurden, um jedem etwas von diesem Anzug zu geben. Und die Leute haben sich darum gerissen, um ein Stück von diesem Anzug mit nach Hause zu nehmen. Wir brauchen keine Anzüge, wir brauchen keinen Götzendienst. Was wir brauchen, ist Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, göttliche Erleuchtung und Achtung vor dem, was er getan hat. Wir schätzen das, was Gott getan hat, und wir respektieren seine Entscheidungen. Seine Entscheidung war es, in unserer Generation einen Mann zu rufen, den kein Mensch gerufen hätte. Kein Mensch wäre auf den Gedanken gekommen, diesen Hillbilly zu rufen. Aber Gott hat ihn gerufen. Ich weiß nicht, wer es war. Ach, mein Schwiegersohn und meine älteste Tochter. Wir haben, ich glaube, vorgestern Abend im Büro miteinander gesprochen. Und wir haben das Buch herausgenommen mit einigen Bildern aus der Geschichte, Lebensgeschichte wohl Bruder Brennhams. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da die Holzhütte sah, diese halb eingefallene Holzhütte, in der dieser Mensch zur Welt gekommen ist, dann fing ich an zu weinen. Es ging mir einfach so tief ins Herz. Ich schaute diese Holzhütte an, halb eingefallen, und konnte mich daran erinnern, als Bruder Brennhams sagte, ja, als wir jung waren und alle oben schliefen. Wenn's geschneit hat, hat der Wind den Schnee reingeweht. Wenn's regnete, wurde es nass. Und im Winter hat unsere Mutter unseren Liebertran gegeben, damit wir wieder über die Erkältung hinwegkommen. Ich dachte mir, das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott genommen, um all die Weisheit dieser Welt zunichte zu machen. Ärmer ging's doch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, in welcher Predigt es ist, ob in der, die kürzlich herauskam, oder in der, die jetzt als nächstes oder übernächstes herauskommen wird. In jedem Fall erzählt da wieder Bruder Branham aus seiner Kindheit, aus seiner Schulzeit. Und er sagt, ich hatte weder ein Hemd noch ein Unterhemd, das ich hätte anziehen können. Ich hatte nur eine Jacke und die musste ich mit einer Sicherheitsnadel zumachen. Und so ging ich zur Schule. Und ihr könnt euch ja vorstellen, er wurde zum Spott all der anderen. Und die Lehrerin sagte zu ihm, William, komm und heize hier den Ofen an. Hat ihn natürlich auch noch, nicht? Und er sagt, da stieg in mir etwas gegen die Frauen auf, weil es gerade eine Lehrerin war. Auch er war nur Mensch. Aber Gott hat es so gefügt, dass er durch so viel Leid, durch so viel Not hindurchgehen musste, um später mitfühlen, mitempfinden zu können. Er fuhr keinem über den Bart. Im Gegenteil, er hatte göttliches Mitgefühl. Besonders, ich denke an einen Vorfall, an eine Situation, als jemand zu ihm kam, ihr habt es ja auch gelesen, und der Mann sagte zu ihm, wenn du dieselbe Vollmacht hast, wie Paulus sie hatte, dann schlage mich mit Blindheit. Und ich bin überzeugt, Gott hätte es ihm gewährt. Er hätte nur ein Wort ausgesprochen und es wäre geschehen. Aber dieser Mann sagt mit wehmütigem Herzen, wie könnte ich dich mit Blindheit schlagen? Du bist doch bereits mit Blindheit geschlagen. Und hat ein so tiefes Empfinden in seinem Herzen. Ich frage mich, was hätten wir mit göttlicher Vollmacht getan? Wir hätten doch die Herausforderung beim Kragen geschnappt und hätten Gebrauch davon gemacht. Aber hier war eine Liebe Gottes, die über alles Denken, über alles das, was uns so zu eigen wäre, hinausragt. Und das ist das Majestätische. Nicht Rechthaberei, nicht Besserwissen, nicht herabschauen auf andere, sondern ein sich Gott unterstellen und den Menschen zu dienen mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Einen anderen Wunsch haben auch wir nicht, als zu tun, wozu wir gerufen worden sind, mit einer heiligen Berufung aus dem Munde des Herrn kann keine andere als eine heilige Berufung hervorkommen und hervorgehen. Wir alle sind mit diesem heiligen Ruf gerufen worden, um dem Herrn zu glauben, ihm zu folgen, ihm zu dienen und ihm zur Verfügung zu stehen. Ich denke noch an einen anderen Vorfall, an den ihr euch alle sehr gut erinnern könnt. Als ein junges Paar hereinkam und so einer den anderen auf den Schoß nahm in der Versammlung. Der Geist Gottes sprach, was immer du sagst, wird mit diesen Leuten geschehen. Denn alles an seinem Platz, aber ja nicht im Hause Gottes und schon gar nicht in der Gegenwart Gottes. Und was ist's? Er bat um die Rettung ihrer Seele. Ihr kennt ja alle diese Geschichten. Aber das ist, was diesen Mann Gottes so hervorragen lässt. Nicht die Belehrung allein, nicht die prophetische Offenbarung, nicht der gewaltige Dienst. Er war auch als Mensch, ein Mensch mit einem Herzen. ein Empfinden, das Gott ihm hineingelegt hatte. Mögen wir ein wenig mehr vom Herrn haben, ein wenig mehr von seinem Wesen, von seinem Empfinden. Ich sage euch, ich war ja in der vergangenen Zeit nicht selten unter Menschen, die anders denken, anders glauben und andere Wege gehen. Aber auch da habe ich lernen müssen, mich in ihre Lage zu versetzen. Und ich muss sagen, es ist keine Kritik, keine Verurteilung. Im Gegenteil, mehr Dankbarkeit ist in meinem Herzen aufgestiegen. Besonders ein Bischof, der mir noch sagte, in der und der Stadt saß ich in einer Versammlung Bruder Brenhams auf dem Podium und ich habe die Versammlung anberaumt und gesehen, was Gott getan hat. Und wenn man dann vernimmt, dass irgendjemand, der vor vielen Jahren zuschaute, was Gott getan hat, sich einsetzte, Versammlungen anberaumte und heute seine eigenen Wege geht, mit Rufrang und Namen, ohne den Weg Gottes zu gehen. Es ist ein Schmerz. Als ich ihm etwas von Bruder Brenhim sagen wollte, dann sagte er, hör mal, lass mich doch zuerst reden. Und dann hat er tatsächlich viel zu sagen gehabt. Sogar, dass es keinen Menschen gab, wie diesen Gottesmann, den er je getroffen habe auf Erden. Wenn es dann zur Botschaft kommt, dann ist natürlich eine andere Sache. Also danken wir dem Herrn, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben in diesen Tagen.
Amen.
Auch darüber werden wir noch sprechen. Die rechte Antwort kann nur von Gott kommen. Und nur Gott kann sie geben. Wir als Menschen, auch wenn wir dem Herrn ganz nahe stehen, sind noch immer in der Lage, eine falsche Antwort zu geben. Heute lese ich euch einmal zuerst von Maria vor und dann eine andere von einer anderen Dame in der Heiligen Schrift. Die erste aus Lukas. Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, ja, als erstes. Hier lesen wir von Vers 41. Lukas Kapitel 2, von Vers 41 könnt ihr lesen. Ich lese von Vers 44. In der Meinung, er befinde sich unter der Reisegesellschaft, gingen sie eine Tagereise weit und suchten ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Maria und Josef gingen aus Jerusalem zurück nach Hause und stellten nicht fest, dass der Heiland, der damals ja gerade 12 Jahre alt war, nach menschlicher Rechnung gar nicht unter ihnen war. Und sie suchten ihn bei den Verwandten, bei den Bekannten, und da war er nicht. Ich gehöre zu denen, die selten abwarten können, um am Ende zu sagen, was gesagt werden sollte. Gewöhnlich sage ich schon immer am Anfang. Es gibt Menschen, die haben ein besonderes Talent, das Letzte bis ans Ende aufzubewahren. Mir ist das einfach nicht gegeben. Sie suchten weiter, und es heißt hier, als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen endlich fanden sie ihn, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte und auch Fragen an sie richtete, und alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Als sie ihn dort erblickten, wurden sie betroffen, und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Bedenke doch, dein Vater und ich suchten dich mit Angst. Was hat Maria hier gesagt? Was hat sie hier gesagt? Dein Vater und ich suchten dich mit Angst. Wer war denn Josef? Josef war doch nicht der Vater. Und sie sagt hier: Dein Vater und ich suchten dich mit Angst. Es ging ihm wie ein Stich durchs Herz. Er korrigiert sofort. Wir lesen Vers 49. Da antwortete er ihnen: Wie habt ihr mich nur suchen können? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Hier meinte er nicht Josef. Hier meinte er das Haus Gottes. Merkt ihr die Korrektur? Sofort die Korrektur. Maria sprach menschlich, der Herr sprach göttlich. Er korrigierte auf der Stelle und sagte: Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Nicht Zimmermanns Werkstatt in Nazareth, sondern Tempel in Jerusalem. Korrektur auf der Stelle. Für uns fast nicht begreiflich, dass Maria das aussprechen konnte. Und trotzdem zeigt es uns, dass alles nur Menschen sind, die auf Erden wandeln. Es gab nur einen Gottmenschen. Das war Jesus Christus, unser Herr. Amen. Aus seinem Munde ist nie etwas hervorgegangen als reine Wahrheit. Menschen haben sich und können sich täuschen. Denkt an den Propheten Nathan, glaube ich, war es, der dem David sagte: Tue alles, was in deinem Herzen ist, und der Herr wird mit dir sein. Und am nächsten Tag musste er zurückgehen und sich korrigieren. Er musste richtigstellen, denn inzwischen war das Wort des Herrn, war die Korrektur ergangen. Gehe hin und sage meinem Knecht David, dass er den Wunsch in seinem Herzen hatte, mir ein Haus zu bauen, soll ihm angerechnet werden. Aber er soll mir kein Haus bauen. Erst sein Sohn wird es tun. Der Prophet meinte es gut. Er sagte: Tue alles, was in deinem Herzen ist. Der Herr wird mit dir sein. Aber da weiß, sagte er nicht. Da hatte er zugehört, was David sagte, und er stimmte ihm zu, auch als Prophet. Aber da hat er nicht prophetisch gesprochen. Da hat er als Prophet menschlich gesprochen. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Aber nachdem das Wort des Herrn an ihn ergangen war, kam er standhaft zurück. Nicht mehr tu, was in deinem Herzen ist. Jetzt kam das, was im Herzen Gottes war, zum Vorschein. Jetzt kam nicht der Wille Davids, sondern der Wille Gottes zum Vorschein. Jetzt kam das: So spricht der Herr. Wie dankbar können wir sein, dass Gott denen, die ihm nahe standen, auch wenn sie etwas Ungeschicktes sagten, Gnade schenkte und sie korrigierte und sie Korrektur angenommen haben und dann auf das eingingen, was der Herr ihnen sagte. Das ist Gnade. Uns als Menschen, jedem von uns, kann es passieren, dass wir etwas tun oder sagen, was dem Herrn nicht gefällt. Das ist nicht das Allerschlimmste. Gott möge es verhüten, aber wenn es passiert, dann wäre es menschlich. Wenn wir dann aber belehrbar sind, wenn wir Korrektur annehmen und bereit sind, das Wort zu uns reden zu lassen, das ist Gnade. Da werden wir zurechtgebracht und schon ist uns geholfen. Also, sie suchten den Herrn als er 12 Jahre war, bei Verwandten, bei Bekannten und in Jerusalem. Aber er war da, wo sie ihn zurückgelassen hatten, nämlich im Tempel. Auch nur da werden wir den Herrn finden, nur da. Er ist da zu finden, wo er sich offenbart hat. Wir werden heute einiges lesen aus der Predigt Gottes vorbereitete Stätte der Anbetung. Aber lasst mich eine zweite Stelle ebenfalls im Lukas lesen, Lukas Kapitel 11. Hier war eine Frau in der Volksmenge, die plötzlich irgendeine Seligpreisung aussprach, die wahrhaftig nicht so stehen bleiben konnte. Lukas Kapitel 11, Vers 27 und 28. Als er so redete, erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig ist der Mutterschoß, der dich getragen, und die Brüste, die dich genährt haben. Merkt den nächsten Vers. Was ist der Mutterschoß? Was sind die Brüste? Was soll da selig sein oder gepriesen oder gemacht werden? In Vers 28 lesen wir: Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Sofort die Korrektur. Nicht hier irdisch das Gefäß, sondern göttlich das, worauf es ankommt, nämlich das Wort. Und Jesus war das fleischgewordene Wort. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Amen. Nicht Brüste, nicht dies, nur Schoß und hin und her, sondern das, worauf es ankommt, das Göttliche. Und darum geht es uns hier an dieser Stätte. Ich bin dem Herrn so dankbar und hoffe, vertraue und glaube, dass er uns bis ans Ende bewahren wird, dass wir Gottesdienst von Götzendienst unterscheiden werden und dass wir ihm, dem lebendigen Gott, für ewig und immer allen Lobpreis, alle Ehre und alle Anbetung darbringen werden. Ich möchte, ehe wir einige Zitate lesen, das Gebet, das Bruder Brennen hier vor dieser Predigt zum Gnadenthron Gottes emporschickte, mitlesen. Er sagt hier: Teurer himmlischer Vater, wir erachten es wirklich als ein großes Vorrecht, heute in Los Angeles unter diesen Gläubigen, unter den Auserwählten zu sein, unter Kindern Gottes, die aus der Welt herausgerufen und abgesondert worden sind. Dies ist eine gewaltige Stunde, in der wir leben, denn wir erwarten jederzeit die Erscheinung unseres geliebten Herrn Jesus. Wir danken dir in unseren Herzen für den Glauben, dass er in unsere Generation kommen wird. Wir schauen heute nach ihm aus. Wenn er heute nicht kommt und wir morgen noch hier sind, dann werden wir morgen auf ihn warten. Es waren nicht nur Worte, ich lese gleich noch weiter. Es war ein Bestandteil seines Daseins. Es war eine so lebendige Hoffnung, eine Erwartung in ihm auf das Kommen des Herrn. Wie viele Jahre später ist es jetzt? Und wir fragen uns tatsächlich, wie steht's mit unserer Erwartung? Als ich irgendwann in diesen Tagen Anlass zum Singen hatte und auch wieder gesungen habe, passiert nicht jeden Tag, gebe ich offen zu, aber da habe ich doch mal singen können. Und da fragte ich mich, Wie viele von meinen Brüdern und Schwestern können wohl auch zu Hause beten, zu Hause singen, zu Hause loben, zu Hause danken? Oder wie viele tun es nur in der Versammlung? Möge Gott Menschen aus uns machen, die seinen Lobpreis in sich tragen, die Dankbarkeit in sich tragen, die damit schlafen gehen, die damit aufstehen, sei es bei Tag oder bei Nacht. Über das Wort des Herrn nachsinnen, und ich wage zu sagen, wenn wir das Gute, das Gott an uns getan hat, hervorheben, dann kommt Freude auf. Wenn wir das Negative sehen oder was Menschen uns antun mögen oder wollen, dann sind wir betrübt. Was sagt einmal der Mann Gottes? Was können Menschen mir tun? Für deine und meine Seligkeit ist der Herr allein verantwortlich. Wir glauben, dass er uns selig gemacht hat durch das Bad der Wiedergeburt, wie geschrieben steht. Lesen wir weiter. Teurer Gott, wir beten, dass dies eine besondere Versammlung wird. Möge es eine Zeit sein, in der solch ein Fortschritt in der Gemeinde zu verzeichnen ist, dass er auch in deinen Büchern in der Ewigkeit steht. Segne auch die schwächste Anstrengung, die wir unternehmen. Wir erkennen, dass wir ohne dich völlige Versager sind. Deshalb brauchen wir dich, Herr, damit wir weitermachen können. Wir wollen dies nicht zu unserer eigenen Ehre, wir wollen es zu deiner Ehre. Denn es ist das Verlangen unseres Herzens, Jesus in seinem Volk verherrlicht zu sehen, damit sein Glaube heute, wo der Kampf so hart ist, gestärkt wird. Wir sind gekommen, um neu erquickt, neu belebt und erfrischt zu werden. Wir beten darum, dass du uns all diese Dinge gewährst, denn wir erbitten es im Namen Jesus. Amen. Sind nicht auch unsere Gebete in diesen Gedankengängen? Ist das nicht unser Wunsch? Herr, verherrliche deinen Namen, bestätige dein Wort, erquicke uns, belebe, belebe. Lass die toten Gebeine zusammenrücken und sich zusammenfügen, damit etwas geschehe. Besonders, dass sein Name unter seinem Volke verherrlicht wird. Das ist auch unser aller Wunsch. Es geht ja um die Stätte der Anbetung, ehe wir das Wort lesen, das Bruder Brenim las, oder nur einen Vers daraus. Lasst mich aus dem Johannesevangelium, dem 4. Kapitel, die bekannte Stelle lesen. Johannes, Kapitel 4, von Vers 19. Hier sagt der Herr zu der Frau, zu der Samariterin, Johannes 4, von Vers 19, die Frau entgegnete ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf dem Berge dort angebetet, und ihr behauptet, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten müsse. Jesus erwiderte ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, in der ihr weder auf dem Berge dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist schon jetzt da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Gott ist Geist, und ihn anbeten müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Vielleicht so weit dieses Wort. Nicht nur können, müssen. Eine andere Anbetung steigt gar nicht zum Throne Gottes empor. Gott ist Geist. Es muss eine Anbetung im Geiste sein. Ein geistgewirktes Gebet. Nicht die Stätte, nicht der Ort, sondern das, was der Geist unter der Verkündigung des Wortes, das ja Geist und Leben ist, in uns wirkt, steigt als Dankbarkeit zum Throne Gottes empor. Das Gleiche würde der Herr uns heute sagen. Glaube mir, Frau. Wäre es ein Mann gewesen, hätte gesagt, glaube mir, Mann. Ja, wir können getrost sagen, heute, wenn es an uns gerichtet ist, würde er sagen, glaubt mir, Frauen und Männer, glaubt mir, die Stunde kommt, wo nicht mehr in Jerusalem mit den Lippen gebetet und mit dem Herzen weit weg ist, sondern wo im Geist und in der Wahrheit angebetet werden wird. Glauben wir das auch?
Amen.
Jesus bat damals, er sagte, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, in der ihr weder auf dem Berge dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Stunde ist gekommen. Gott hat wahre Anbeter. Die gehen nicht auf einen heiligen Berg, nicht in eine heilige Stadt. Sie treten vor das Angesicht des heiligen Gottes in Ehrfurcht mit ganzem Herzen. Erkennen ihre Schwachheiten, beugen sich vor Gott, stellen sich unter die Gnade, unter das Blut. Und wenn sie vorher ihr Angesicht zur Erde niedergeschlagen haben, dann richtet Gott sie auf. Und wir singen nicht nur, sondern es stimmt, zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Es gibt Augenblicke in der Gegenwart Gottes, da entreißt sich der Geist und die Seele dem Irdischen, dem was beschwert, was zurückhalten möchte, und wir schwingen uns im Geist auf, um Gott anzubeten. Und im gleichen Liede singt der Dichter ja in der letzten Strophe von dem höheren Grund, auf den wir als gläubig gewordene gestellt worden sind. Denken wir bitte an dieses Wort, wenn wir noch einige Passagen oder Schriftstellen lesen werden, besonders die Schriftstelle, die Bruder Brenhim dieser Predigt zugrunde legte, aus 5. Mose, dem 16. Kapitel. Er hat eine größere Anzahl von Versen gelesen. Ich werde nur den 2. Vers lesen. 5. Mose, Kapitel 16, Vers 2. Du sollst dann für den Herrn, deinen Gott, als Passahopfer Kleinvieh und Rinder an der Stätte opfern, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Hier haben wir ein großes Geheimnis. Nicht, wo wir wollen, nicht, wie wir möchten, sondern da, wo Gott will und so, wie Gott möchte. Eigene Gottesdienste sind in aller Welt, eigene Programme an Überzahl. Gott sucht Menschen, zu denen er reden kann, wie wir es vorhin schon sagten, die Respekt haben vor seinen Entscheidungen und das, was er tut, erkennen. Nicht, was sie selber tun wollen, sondern was er tut. Hier war ein Befehl ergangen. Die Opfer sollten an der Stätte dargebracht werden, die der Herr erwählen würde. Und zwar die Stätte, die er erwählen würde, da würde er auch seinen Namen wohnen lassen. Er bleibt ja derselbe in alle Ewigkeiten. Er erwählt den Ort, die Zeit, er fügt und führt alles. Wir wissen ja, wo das hinausläuft, auf Christus, unseren Herrn, indem er sich selbst offenbarte, der seinen Namen trug. Es gab keinen anderen auf Erden, der diesen Namen getragen hat. Ich möchte aus der genannten Predigt auf Seite 5 lesen, oben den ersten Absatz. Nach diesem Gesetz müssen die Christen leben. Es hängt nicht davon ab, was wir tun, sondern was er für uns getan hat. Christus ist schon als Opfer dargebracht worden. Er wird nicht erst, er ist bereits. Es ist ein vollendetes Werk. Er lebte, starb, ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren und in Gestalt des Heiligen Geistes zurückgekommen. Für Gott ist es also ein vollendetes Werk. Christus, der keine Sünde kannte, wurde für mich zur Sünde, damit ich seinen Platz einnehmen kann, nahm er meinen Platz ein. Ich war in ihm, als er auf Golgatha starb. Dort musste ich mit ihm sterben, um leben zu können, weil das Gesetz der Sünde und des Todes im Leibe ist, müsst ihr sterben, um mit ihm versöhnt zu werden. Welch kostbare Gedanken! Hier wird das eine Gesetz dem anderen gegenübergestellt. Das Gesetz des Todes dem Gesetz des Lebens. Christus hat unseren Platz eingenommen. Er war ja von Gott dazu bestimmt. Was haben wir im Propheten Jesaja 42 vor kurzem hier gelesen? Mein Erwählter, an dem ich wohlgefallen habe. Es geht um Erwählung, um Bestimmung, um das, was Gott vorhat. Christus war vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, um geboren zu werden, um zu leiden, um zu sterben, um begraben, um hinunterzufahren, um aufzuerstehen, um hinaufzufahren. Vor Grundlegung der Welt war er ausersehen als Erlöser. Denn Gott wusste ja, dass etwas verloren gehen würde, weil der Mensch im Fleischesleibe verloren gegangen ist und so unter die Sünde, unter den Machtbereich Satans ausgeliefert wurde, musste er, der Geist ist, sich einen Leib bereiten, um hier in seinem Fleischesleibe an unserer Stadt ein für allemal die Schuld zu begleichen, die Sünde zu sühnen und Vergebung zu schenken. Hier haben wir es gelesen, der Herr hat es alles getan. Er war der Erwählte, er war der Bestimmte, wie Paulus es und Petrus und all die Apostel verkündigt haben, Vorherbestimmung von A bis Z. Gott wusste, was sein würde und was nicht. Und so konnte er alle Dinge im Voraus bestimmen. Ich lese weiter auf Seite 6, den kleinen Passus in der Mitte und dann etwa 6 Zeilen von unten. Denkt daran, er hat einen bereiteten Ort, nur eine Stätte, wo er seinen glaubenden Kindern begegnet. Nirgendwo sonst geschieht es. Nur ein Ort, nur eine Stätte, nicht hier und da, sondern ein Punkt. Gott hat einen Bezugspunkt. Gott hat eine Offenbarungsstätte auf Erden. Wie oft haben wir es hier schon gesagt? Wir können Gott nur da begegnen, wo er uns begegnet ist. Und es gibt nur einen, in dem Gott der Menschheit begegnet ist. Geredet hat Gott durch viele, durch all die Propheten, aber persönlich begegnet ist Gott der Menschheit in Jesus Christus, unserem Herrn. Und nur in ihm können wir Gott persönlich begegnen. Da haben wir den Ort, da haben wir die Stätte. Und wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir über Golgatha, durch Golgatha. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Bruder Russ hat es schon, was die Lieder betraf, betont. Sie handelten von dem Licht. Wir sind nicht mehr in der Finsternis, wir sind im Licht. Oh, welch eine Dankbarkeit sollte da in uns emporsteigen. Unser Herr hat es doch gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Wenn wir ihm nachfolgen, wirklich nachfolgen, dann müssen wir von Klarheit zu Klarheit gehen und von Wahrheit zu Wahrheit. Das ist der Weg Gottes. Ich glaube von Herzen, dass Gott uns auf diesem Wege weiterführt, wirklich von Licht zu Licht und von Klarheit zu Klarheit. Denkt daran, er hat einen bereiteten Ort, nur eine Stätte, wo er seinen glaubenden Kindern begegnet. Es mangelt meistens an unserem Vertrauen, an unserem Glauben, an das völlig vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha. Wenn wir das stets vor Augen haben könnten und im Herzen tragen, dass Gott uns mit sich selber in Christo versöhnt hat, dass das eine unumstößliche, göttliche Wahrheit ist und bleibt in Ewigkeit. Daran kann nicht gerüttelt werden. Das ist eine göttliche Tatsache. Wir glauben sie. Gott können wir glauben. Ich lese weiter. Dennoch sagte Jesus, der ja Gott in Menschengestalt war und unter uns wohnte, vergeblich betet ihr mich an. Er sagte nicht, dass sie ihm nicht dienten, sie beteten ihn an, doch vergeblich. Das ist ein sehr ernstes Wort. Nicht Anbetung allein, nicht Lobpreis, nicht allein singen, sondern im Geiste singen, im Geiste loben, im Geiste verkündigen, im Geiste hören, eins werden mit Gott im Geiste, durchzudringen, emporgehoben zu werden, wie wir es vorhin sagten, auf höheren Grund, in Übereinstimmung mit Gott kommen, und dann stimmt's immer. Auch dann noch, wenn wir mit menschlichen Augen manches noch nicht zusammenreimen können. Sie beteten an, aber vergeblich. Sie beteten Gott an. Sie haben Psalmen gesungen. Die gleichen Psalmen, die wir heute lesen, haben sie gesungen. Es war alles zu Gott hingetan und Gott nahm nicht Notiz. Warum nicht? Sie hatten die Stunde der göttlichen Heimsuchung nicht erkannt. Sie waren heilsgeschichtlich nicht mitgegangen mit dem, was Gott jetzt hat. Sie blieben geistlich stehen bei Mose, bei den Propheten und erkannten nicht, dass die Stunde da war, in der das, wovon Mose und all die Propheten gesprochen und geschrieben hatten, sich vor ihren Augen erfüllte. Die Propheten hatten ja im Geiste gesprochen. Es wurde im Geiste niedergeschrieben. Johannes hat im Geiste den Weg bereitet. Jetzt hätten sie folgen müssen. Aber sie waren so gebunden an die Tradition, dass sie das, was Gott getan hat, nicht sahen. Leben wir nicht in einer ähnlichen Situation jetzt? Alles ist gebunden mit Traditionen. Religiös, die herrlichsten Chöre, da können wir uns alle verstecken. Wir können Menschen singen und spielen, was geht da alles vor sich? In allen Lagen bis zum höchsten Ton. Und Gott hört nicht. Gott sieht nicht. Gott hat ein Programm. Gott hat einen Plan. Und Gott hat sich in Jesus Christus offenbart. Und ich sag's euch schon jetzt. Gerade im 1. Johannes, im 5. Kapitel, im 20. Vers, da wird von Jesus Christus, unserem Herrn, gesprochen und seine Gottheit hervorgehoben. Und in Vers 21 ist noch ein kleiner Satz. Geliebte oder Kindlein, hütet euch vor den Götzen oder vor den Göttern. Ich sage euch, wir kommen auch hier noch darauf, und das ist auch die Gesamtbibelstelle, auf die wir morgen dann sicherlich noch kommen werden, dass nicht jeder machen kann, was er will, sondern Gott hat einen Plan. Gott hat ein Programm. Gott weiß, was er will. Nur wir müssen wollen, was er will und müssen seinen Willen erkennen. Nicht nur Anbetung. Anbetung gemäß dem Worte Gottes. Anbetung im Geiste Gottes. Sie beteten vergeblich. Ich lese weiter. Alles, was vergeblich ist, das ist nutzlos. Das hat keinen Wert. Ihr solltet es nie tun, denn es ist nur Zeitverschwendung. Ihr verschwendet euren Atem. Es ist vergebliche Mühe. Bis wir erkennen, was wir tun sollen. Wie viele strengen sich an, atmen kräftig durch, und ich sage das nicht leichtfertig. Ich habe ja auch die verschiedenen Religionen kennengelernt. Habe ich nicht die Massen Moslems auf ihrem Angesicht gesehen? Habe ich nicht zugeschaut, wie sie in Rhythmen beten und ihre Stimmen zu Gott erheben und seufzen und klagen? Dennoch kann Gott nicht hören, weil sie auf ihn nicht hören. Erst dann, wenn wir auf Gott gehört haben, wird Gott auf uns hören. Erst dann, wenn Gott zu uns reden konnte, werden wir mit Gott reden können. Das war der Werdegang aller Dinge. Es hätte kein Abraham mit Gott sprechen können, wenn nicht Gott mit ihm zuerst gesprochen hätte. Es hätte kein Mose mit dem Herrn reden können, wenn nicht der Herr mit ihm zuerst geredet hätte. Ihr könnt von Prophet zu Prophet gehen, sei es Altes, sei es Neues Testament, bis auf den heutigen Tag. Danken wir dem Herrn bei dieser Gelegenheit, dass er zu uns gesprochen hat, in mannigfaltiger Weise. Wenn ich an das Reden des Herrn durch sein Wort und durch seinen Geist denke, dann bleibt uns nur eins übrig. So viel wie alle Propheten und Apostel zusammen dankten, sollten wir gemeinsam danken. Denn Gott hat uns alles geschenkt, was er ihnen einzeln in verschiedenen Epochen und zu verschiedenen Zeiten gegeben hat. Ich lese noch die zwei letzten Zeilen auf Seite 6 unten. Wenn Gott von Menschen erwartet, dass sie vollkommen sind, wie Jesus sagte, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann muss es gewiss irgendwo eine Zubereitung geben. Er sprach, ich werde die Stätte erwählen, wo die Menschen mich anbeten sollen. An keiner anderen Stätte werde ich ihnen begegnen. Es muss also diese Stätte sein, und wir müssen sie ausfindig machen, herausfinden, wo sie ist, und dann dorthin gehen. Ich meine, wir sollten uns schnell dorthin begeben, sobald wir die Stätte gefunden haben und alles andere verlassen. Ja, wir hätten sie nie gefunden. Er hat uns gefunden. Er hat sich unser angenommen. Nun haben wir erkannt, wer er ist. Jetzt können wir anbeten. Vorher ist das gar nicht möglich. Ich meine jetzt die Anbetung, die unser Herr gemeint hat, als er sagte, Frau, glaube mir, die Zeit kommt, wo weder auf dem Berge noch in Jerusalem, sondern im Geiste Gott angebetet werden wird. Wir glauben es alle, dass die Zeit tatsächlich gekommen ist. Wann kam die Zeit oder wann kommt sie immer wieder? Sie wiederholt sich ja seit Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde und das Wort verkündigt worden ist, hat Geist und Wort zusammengewirkt. An all denen, die das Wort im Glauben aufnahmen, konnte der Geist Gottes wirken. Es haben sich Menschen im Geiste Gottes aufschwingen können, wie Paulus an einer Stelle sagt, ich will im Geiste und will im Verstande Gott danken. Beides hat seinen Platz. Meistens beginnen wir im Verstande. Die ersten Worte müssen wir vielleicht noch suchen, aber plötzlich spüren wir, wie wir nicht mehr suchen, sondern wie der Geist uns durch göttliche Inspiration die Worte und die Gedanken in das Herz hineinlegt. Und es kommt zu einer wahren Anbetung im Geiste. Ich wünschte, dass es dem Herrn gelingen würde, nach der Belehrung uns durch den Geist in die rechte Anbetung hineinzubringen, in eine Atmosphäre, in der Gott sich offenbaren kann, in der Jesus Christus durch unsere Reihen gehen kann, um sein Wort zu bestätigen. Und das, was er damals tat, als er auf Erden wandelte, wieder tun. Wie viele glauben, dass das möglich ist? Wie viele glauben, dass er derselbe ist? Wie viele glauben, dass er es tun wird? Er kann nicht anders als tun, was er verheißen hat. Ich lese jetzt noch von Mitte, Seite 7. Beachtet den zweiten Vers. Bringt das Opfer an der Stätte dar, die ich erwählt habe. Was hat er erwählt? An der Stätte zeigt, dass Gott einen Ort hat, wo alle Menschen anbeten können. Andere Orte sind wertlos. Diese Stätte, sagte er, habe ich erwählt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Ich habe eine Stätte erwählt und werde meinen Namen dort wohnen lassen, an der Stätte, wo die Anbetung erfolgen soll. Dies zeigt, dass es einen Ort gibt, nur einen. Es muss derjenige nach der Wahl Gottes sein, nicht nach unserer. Wir haben keine Wahl mehr. Er hat ihn bereits erwählt. Was Gott erwählt hat, das ist das Richtige. Ich kann die verkehrte Wahl treffen. Ihr könnt die verkehrte Wahl treffen. Gott kann es nicht. Gottes Wahl ist richtig.
Amen.
Das glauben wir von ganzem Herzen. Mein Erwählter, an dem ich Wohlgefallen habe, oder der all meinen Willen tun wird. Nur wem Christus sich wirklich offenbart, nur wer sagen kann, Offenbarung Jesu Christi ist mir zuteil geworden, der wird Gott dem Geiste nach in Christo erkennen, der ja in seiner irdischen Gestalt Mensch war, Mensch sein musste, um der Menschen willen. Die Menschen sahen das Äußere. Deshalb hat der Heiland damals zu Philippus gesagt, so lange schon bin ich bei euch und du fragst noch, zeige uns den Vater. Habt ihr nicht erkannt, dass ich im Vater bin? Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Gott hat eine Erwählung getroffen und alle von Gott Erwählten werden Jesus Christus als den zentralen Punkt der göttlichen Offenbarung für die Menschheit erkennen und werden Gott danken durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist dann Anbetung im Geist. Das ist wahre Anbetung, die Gott erreicht. Nicht eine Anbetung, wo man sich überlegen muss, wem dankst du jetzt zuerst und wer ist größer, wer ist kleiner, wer kommt als nächstes. Das ist keine Anbetung im Geist. Gott wird angebetet in Christus und durch Christus, unseren Herrn. Denn in ihm hat er sich offenbart. Das ist Gottes Offenbarungsstätte hier auf dieser Erde. Deshalb konnte Paulus schreiben, wir sagen Gott alle Zeit Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Ich sage euch, mich überwältigt das. Die ganze Welt ist im Arge. Sie gehen ihren eigenen Weg, haben weder erkannt, was Gott getan hat, noch wissen sie, worum es geht. Von Gott Erwählte erkennen, was Gott in Christo getan hat und gelangen dahin, dass sie im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Noch einmal sei es hervorgehoben. Jesus sagte, Frau, glaube mir. Und wir glauben ihm heute als Männer und Frauen. Wir glauben ihm. Die Zeit ist gekommen, wo nicht in Jerusalem mit Lippen was aufgesagt wird und auch nicht hier an dieser Stätte. Nicht auf irgendeinem Berge, sondern da, wo Gottes Volk erkannt hat, dass Gott sich in Christo kundgetan, dass der Vater im Sohne geoffenbart wurde. Da wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Möge uns der Herr doch heute dieses gewisse Etwas, das doch durch Offenbarung hervorkommen sollte, schenken. Vielleicht passt es nicht ganz hierher, aber Bruder Brennim hat ja in den Siegeln darüber gesagt, vom Wein und von dem Öl, als gesagt wurde, tut dem Öl und dem Wein keinen Schaden. Dann sagt Bruder Brennim, das Öl ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist, der ja alle Dinge offenbart. Und der Wein auf die Stimmung, auf das, was der Mensch empfindet, nachdem er die Dinge durch den Geist geoffenbart bekommen hat. So muss es mit uns werden. Wenn wir wirklich Offenbarung des Geistes empfangen haben, dann muss die Stimmung hervorkommen. Und dann stimmt's auch. Dann ist Anbetung im Geiste. Anbetung, die sich von der Erde erhebt. Warum? Weil wir glauben, dass wir mit Gott versöhnt worden sind auf Golgatha. Weil wir glauben, dass wir mit Christus gestorben, mit ihm gekreuzigt wurden, mit ihm begraben worden sind und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind und wissen, dass er uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Gott hat nicht nur den erwählt, der erlösen sollte, er hat auch die Erlösten erwählt. Alles Erwählung, alles Vorherbestimmung. Petrus sagte damals, dieses ist alles nach dem vorherbestimmten Ratschluss Gottes vor sich gegangen. Genauso ist es heute. Gott hat einen Ratschluss und dieser Ratschluss kommt jetzt zu seiner Vollendung, kommt zu seinem Abschluss. Gott schenke mir Gott schenke uns allen Gnade, dass auch wir den Punkt erreichen, wo wir im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Gebete, die den Thron Gottes erreichen. Gebete, die durch den Geist bewirkt werden. Gott segne uns alle. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und anbeten. Von Herzen danken wir dir, dass alle, zu denen du geredet hast, die haben dich anbeten dürfen. Und sie taten es. Sie wussten, zu wem sie reden, denn sie wussten, wer mit ihnen geredet hat. Treuer Herr, genau so ist es heute. Nicht ein Berg, nicht eine Stadt. Herr, es ist nur einer, in dem der Name Gottes auf Erden kund wurde. Nur einer, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur einer ist Immanuel, Gott mit uns. Wir beten dich an, allmächtiger Gott, in Jesus Christus, unserem Herrn, der Stätte deiner Offenbarung. Halleluja! Oh, wir danken dir, Herr. Wir sind's nicht wert, wir sind's nicht würdig, aber du bist wert und würdig, angebetet zu werden, mit Lobpreis, mit Lobgesängen, mit Psalmen, denn du bist wahrhaftig, du hast mit uns geredet, und deshalb dürfen wir mit dir reden. Deine heilige Salbung ruht auf uns, deinem Volke, wie wir dein Wort gehört haben. Herr, wir glauben es von ganzem Herzen und geben dir die Ehre in Jesu heiligem Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dir, dem Herrn, dem wahren Gott. O Herr, mein Gott, da ist wahrer Gottesdienst, wo du dich in Wahrheit offenbarst und dein Volk in Ehrfurcht vor deinem Namen, vor deinem Wort, vor deiner Offenbarung zusammenkommt. Weil du mit uns redest, dürfen auch wir mit dir reden. Herr, Schuhe möchten wir ausziehen, uns niederwerfen in deine Gegenwart. Halleluja, treuer Heiland. Nach all der Belehrung, schenk uns Gnade vor deinem Angesicht, Herr, dass eine heilige, göttliche Atmosphäre zustande käme, gewirkt durch deinen Heiligen Geist. Als deine bluterkaufte Schar stehen wir hier, o Herr, in dem Glauben, dass nichts Verdammliches an denen sein kann, die du gerechtfertigt hast. Durch dein göttliches Blut am Kreuz auf Golgatha. Du hast ein ganzes Werk vollbracht, eine völlige Erlösung geschenkt, Vergebung und Gnade, Heil und Frieden. Dank sei dir, dem lebendigen Gott, an diesem Abend für solche Gnade, die uns zuteil geworden ist. Mögen wir dich durch Glauben und durch Gehorsam ehren. Mach uns mutig, o Herr, wollest die Knie und die Hände neu stärken, dass wir sie festigen und uns neu aufmachen, dir zu dienen, dir zu folgen, dir zu glauben. Segne all meine geliebten Brüder und Schwestern. Herr, sie kommen nicht hierher, um eines Ortes, um einer Stätte willen, die nur ein Dach über sich hat. Sie kommen her, um im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Sie kommen, um von Gott zu hören. O treuer Herr, wir danken dir. Du enttäuschst uns nicht. Du hast uns schon gesegnet. Halleluja, Preis und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja, Halleluja.